Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu dieser besonderen Podcast-Ausgabe, so wie sie immer besonders sind, das muss man ja sagen. Ich habe die besondere intellektuelle Herausforderung, dass der Herr Holstein dort sitzt, ich aber hier hingucken soll, weil hier eine Kamera ist, aber naja, egal. Ich krieg's schon irgendwie hin. Ich will mich jetzt schon entschuldigen für die Blicke, die seitwärts gerichtet
sind. Das ist dann tief und direkt in die Augen, ne?
Seitwärts tief direkt in die Augen, da sind wir ja schon fast im Rechtsrahmen im Deutschen, ja. Ihr habt bei Apotheker ad hoc gerade eine wunderbare Geschichte aufgemacht, ja, die man so nicht bei den Kollegen der sogenannten verfassten Standespresse, der zwangs-nicht rabattierten, sondern zwangsabonnierten PZ lesen wird, vielleicht auch anders und natürlich erklärend und die andere Seite der Macht darstellend. Aber es geht um Apothekerkammern. Wir reden heute nicht nur über Kammern, sondern wir reden über das System, aber insbesondere über eine Geschichte, nämlich, dass hier einige Anwälte wohl Klagen vieler Dutzend oder Hunderter, mal schauen, wie viel es noch werden, von ApothekenleiterInnen, Apothekerinnen, Apothekern gegen Kammerbeiträge, gegen überhöhte Kammerbeiträge, wie auch immer, Klagen etabliert haben. Sag doch mal, worum geht's da eigentlich und um welche Kammern?
Genau, also man könnte fast sagen, es gärt in Nordrhein-Westfalen, denn dort ist gerade, es geht schon seit einigen Jahren, haben vier große Apotheker versucht, gegen die neue Beitragsordnung zu klagen. Da ging es um die Frage, ob der Umsatz und der nicht mehr gedeckelte Kammerbeitrag rechtens.
Eigentlich ein Klassiker.
Ein Klassiker, ist schon ganz oft durchentschieden und immer zu Ungunsten dieser besonderen großen Spezialversorger. Hier hat aber das Verwaltungsgericht Düsseldorf vor einigen Wochen entschieden, dass die Kammer in Nordrhein, um die es ging, Rücklagen gebildet hat. Und zwar Rücklagen, die sich nicht rechtfertigen lassen. Vermögen angehäuft, lautete das Stichwort. Und das hat jetzt hunderte Kollegen auf den Plan gerufen.
Okay, Vermögen, das ja auch Menschen verwalten in der Regel dann auch. Ne? Irgendeiner profitiert ja immer auch von Vermögen, man selber hoffentlich, aber manchmal ja auch viele andere. Nochmal, über was reden wir denn eigentlich? Also diese Apothekerkammer Nordrhein ist ja nur eine von zwei in NRW. Es gibt ja auch noch in NRW die Besonderheit, jetzt ist nicht Westfalen-Lippe per se eine Besonderheit, aber da gibt es eben noch die Apothekerkammer Westfalen-Lippe mit Frau Overwiening, der früheren ABDA-Präsidentin an der Spitze. So, und die beiden Apothekerkammern und Nordrhein auch besonders ist der jetzige Chef der Bundesapothekerkammer an der Spitze. So, Patrick, jetzt sag doch mal, über wie viel Kohle, wie groß ist denn so eine Kammer? Also Nordrhein hat so mehr als 40 Mitarbeitende, glaube ich, oder?
Genau, mehr als 40 Mitarbeitende, hat einen Haushalt von, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, 10 Millionen Euro und hat halt Rücklagen von 6 Millionen Euro, also 60%, und das ist halt eindeutig zu viel. Sagt das Verwaltungsgericht, und Kammern müssen sich ja im Gegensatz zu Verbänden, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, messen lassen an ihren Haushalt.
Nun ist das ja so, dass wir in Zeiten leben, wo auch die Kammern, der BAK-Präsident, wer auch immer, alle sagen, oh, ist ganz schwierig für die Apotheken und. Da wundert man sich ja so ein bisschen, das haben wir ja schon häufiger festgestellt, dass dieses System weiterhin so ganz nonchalant sagt, ne, die Kohle brauche ich aber. Also die Kohle von den Apotheken, die abdrücken müssen, ja. Da sind jetzt die Anwälte der Meinung, nee, so geht das aber nicht, oder?
Ja, also ich würde das noch nicht mal jetzt als große Massenklage oder Sammelklage, die von Anwälten ausgelöst ist, bezeichnen, sondern das in der Tat die Apothekerinnen und Apotheker, die dort Mandanten sind, die gesagt haben, nee, also gegen diesen Beitragsbescheid, der für jetzt gilt, das ist in Nordrhein immer quartalsweise, müssen wir jetzt Widerspruch erheben, damit wir das jetzt irgendwann mal angreifen und irgendwann mal zu unseren Gunsten entscheiden. Mhm.
Nun ist der Herr Holstein, das muss man ja sagen, auch Apotheker, insoweit Kammermitglied, darüber reden wir natürlich heute nicht. Aber worüber, was ich sagen kann, ist, du und ich, wir bekommen seit der Gründung dieses Unternehmens vor knapp 20 Jahren ja auch jährlich einen Kammerbrief. Also wir kriegen von allen möglichen Behörden Post und müssen auch alles Mögliche bezahlen, gefragt oder nicht gefragt, GEZ-Style sozusagen. Da sage ich ja immer, da denke ich noch, das ist irgendwie nützlich. Aber man hat ja auch nichts dazu zu sagen. Bei der Industrie- und Handelskammer ist es auch so, da gibt es ein entsprechendes Gesetz und das entscheidet darüber, dass wir das tun müssen, bezahlen müssen. Egal, ob wir einen konkreten Nutzen haben oder nicht, den Nutzen ist mir bis heute nicht bekannt. Also wir hatten mit der Industrie- und Handelskammer höchstens dann was zu tun, wenn wir mal die Rechnung nicht bezahlt haben. Dann haben wir wahrscheinlich eine Erinnerung, eine Mahnung gekriegt. Wir bezahlen die natürlich ganz brav. Aber trotzdem, diese Kammern haben natürlich einen besonderen Status. Ja, das ist ja schon... Das ist eine Behörde, das ist eine Ausgeburt der sehr, sehr deutschen Bürokratie natürlich auch. Das werden die selber so nicht sagen. Auch Bürokraten behaupten ihre Nützlichkeit bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die finanzieren sich also aus Kammerbeiträgen. Jetzt mal wirklich so profan. Das heißt, das ist ein Pflichtbeitrag. Das heißt, das, wo, also ich verdiene Geld, ob als Angestellter oder als Selbstständiger, Apotheker, als Apothekerin, und dann muss ich dort meinen Zehnten, das ist nicht der Zehnte, sondern was anderes, abführen. So. Und jetzt ist das so, dass die viel zu viel Geld eingenommen haben und dachten, nee, da senken wir jetzt nicht die Beiträge und wir brauchen das Geld auch eigentlich nicht, also jetzt akut, sondern wir packen das mal in die Rücklage für schlechte Zeiten. Also wenn der Russe kommt, der Engländer oder wer auch immer sozusagen, ja.
Verwaltungsrechtlich ist das Feinschmeckerkost, da gibt es dann spezielle Rücklagen und allgemeine Rücklagen und Verlustrücklagen und so weiter. Ne? Aber genau, also wenn du diesen Topf, wenn du das alles zusammenzählst und das Gericht hat halt eben auch gesagt, ihr habt das nicht begründet, das ist in der Höhe nach unangemessen und es ist eben nicht für einen besonderen Zweck.
Ich frage mich ja, womit kann man sonst noch Geld verdienen? Also dass sie irgendeinen Nutzen haben, Controlling-Maßnahmen und dahingestellt, ja? Und dass sie Klagen führen gegen Doc Morris und sonst irgendwie, mag mal schön, mal weniger schön, mal erfolgreich, weniger erfolgreich sein, wie auch immer. Aber, und das frage ich mich wirklich, womit verdienen die noch Geld?
Tja, also die Beitragseinnahmen sind schon der Löwenanteil. Es gibt mit Sicherheit dann noch irgendwelche Zertifizierungsgeschichten.
Fortbildung, was auch immer. Ne? Und so eine Kammer, muss die auch was eigentlich an die Abda bezahlen?
Die muss auch was an die Abda bezahlen. Das ist auch in dem einen Schriftsatz, steht das auch drin, dass da ja, ich glaube, 1,3 Millionen sind es jetzt bei Nordrhein. Wenn man so viel Geld an die Abda zahlt, dann kann man nicht deren Aufgaben mit übernehmen, nochmal mit übernehmen.
Genau, und das ist ja der Punkt. Also was wir sehen, ist so ein Vervielfältigungsthema und ganz viel Verpflichtung. Und aus dieser Verpflichtung, zumindest aus der Höhe, da sagen jetzt nun viele, nee, so geht es nicht mehr. Ja, also ihr greift bei uns mehr ab, als ihr braucht. Das ist nicht nötig. Dieses Geld kann ich in meiner Apotheke oder als Apothekerin, als Apotheker doch selber brauchen. Es gibt ja mehrere Geschichten. Die Angestellten zum Beispiel, auch die in öffentlichen Apotheken, die haben ja auch in den letzten Jahren eins erlebt, nämlich zum Beispiel Inflation, höhere Lebenshaltungskosten, die Mieten sind teurer geworden und. Nur mal, um es einfach so schlicht zu machen. Was die dann gemacht haben, die sind zu ihren Arbeitgebern gegangen, also zur Apothekenleiterin, zum Apothekenleiter, und haben gesagt, ich bräuchte jetzt mal ein höheres Gehalt, weil da geht die Schere auf. Ja? Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, bei beiden Beteiligten, sowohl beim Leiter als auch beim Angestellten, da hinzukommen und als Kammer zu sagen, passt mal auf, wir nehmen nicht mehr, als wir wirklich brauchen. Wir entlasten euch an der richtigen Stelle. Aber genau das wollen sie nicht. Und in dem Moment merke ich, ja, dass die krass weit entfernt sind von ihrer eigenen Basis, wo sie dann immer so behaupten, das Apothekerparlament tritt zusammen ein- oder zweimal im Jahr, ja, wo sich Fraktionen bilden und sonst irgendwie. Nochmal, der grundsätzliche Nutzen, den stellen wir nicht in Abrede, aber wir stellen in Abrede, dass sie gut mit Geld umgehen können.
Genau. Naja, und du hast ja schon gesagt, wir reden ja jetzt hier gerade über die Kammern, weil da lässt sich das natürlich dann verwaltungsrechtlich überprüfen. Du kannst es ja genauso bei Verbänden oder bei wirtschaftlichen Töchtern oder was auch alles sehen. Die Frage ist, wer kontrolliert das eigentlich und wieso fließt da so viel Geld ins System? Ich sehe das genauso wie du. Das ist von den Altvorderen unglaublich klug gewesen, sich solche Einrichtungen zuzulegen, Genossenschaften zu gründen, die einen Zweck haben. Aber wenn man sich dann so weit entfernt, dass man dann auch so ein Gerichtsurteil nicht akzeptiert und sagt, oh, hier haben wir vielleicht doch Mist gemacht, sondern dann in Berufung oder Revision oder nicht Zulassungsbeschwerde einlegt, dann ist es schon wirklich sehr weit weg von der.
Ist es nicht die ureigenste Eigenart einer Kammer, immer Recht zu haben oder es zu behaupten? Also ich glaube, das ist das größte Problem. Das ist ja auch ein Problem der Bürokratie und zuweilen auch der Politik, wo ja auch der eine oder die ein oder andere Beamte ja auch in Parlamenten und so sitzen soll, dass eben dieses Veränderungsbewusstsein gar nicht da ist, sondern dass es dort eine gewisse Statik gibt und die will man erhalten, weil man behauptet, diese Statik müsse es geben, sonst würde alles zusammenbrechen.
Naja, genau, aber du hast es ja gerade gesagt, das Apothekerparlament oder die Kammerversammlung oder Delegiertenversammlung oder wer auch immer, die beschließen ja den Haushalt. Also die Kammer, wer auch immer jetzt die Kammer dann ist, also kann sich eine Geschäftsstelle hinstellen und sagen, na, wir haben halt hier nach bestem Wissen und Gewissen gehaushaltet und wenn ihr das so uns so zustimmt und beschließt, dann habt ihr das ja mitgetragen. Ne?
Ich frage mich ja, wieso gibt es schon zwei Kammern in NRW? Jetzt würden die immer sagen, ja, es gibt ja auch in jeder größeren Stadt eine eigene Industrie- und Handelskammer und was auch immer alles. Das mag ja auch alles schön sein, aber das sind genau diese Relationen, Informationen, die ja nicht stimmen. Es kann doch nicht sein, dass wir, nehmen wir mal allein die Apotheken, in den letzten 20 Jahren mehr als 5000 Apotheken verloren haben. Ja, und gleichzeitig sagen die Kammern, ja, aber wir kontrollieren im gleichen Maße oder noch mehr oder was auch immer. Ja, oder wir machen dann wie in einigen, ne, also je nachdem, was kostet es eigentlich, Mitglied in der Kammer zu sein, so als Chef? Sind ja ein paar tausend Euro unter Umständen
im Jahr. Ja, ja. In Nordrhein sind es, glaube ich, 3.500 Euro im Durchschnitt, hieß es in dem Einschriftsatz. Also das ist...
Für einen Selbstständigen oder, genau. Was bezahlt ein Angestellter in die Kammer?
Ja, das ist weniger. Das ist, glaube ich, in Berlin war es doch jetzt erhöht worden auf 300 Euro oder irgendwo 400 Euro oder sowas. Ist dann weniger im Jahr,
genau.
Das
ist ja jetzt auch nicht wenig.
Nee.
Also, ne, das ist ja durchaus ein Betrag, wo man gerne selber entscheiden würde, brauche ich das oder nicht. Ja, und
das ist ja übrigens auch das Spannende an dieser Debatte an diesem Prozess, der da jetzt angestoßen wird, dass da jetzt endlich mal drüber diskutiert wird und dass da mal offen diskutiert wird und nicht einfach ein Haushalt vorgelegt wird, wie man das so kennt, ne, der da schnell ein paar Excel-Listen an die Wand geworfen und dann wird das beschlossen, sondern dass sich jetzt jemand mal wirklich, zumindest diese Apothekerinnen und Apotheker, damit auseinandersetzen und die Fragen stellen. Weil, wie gesagt, ist bei den Verbänden genau das Gleiche. Du erinnerst dich noch, als die Noventi da mit dem Rücken an der Wand stand und plötzlich eine Immobiliengesellschaft auftauchte, in der noch 11 Millionen Euro rumlagen und der eine Immobilie gehörte.
Also das ist ja auch immer so ein Thema. Also ich glaube, es gibt da die eigene Position, die wird nicht gestärkt durch mehr Leistung im eigentlichen Sinne. Also Leistung im bereits verordneten Rahmen, sondern man erweitert einfach nur den Rahmen und die Verordnungen und alles andere und setzt die dann durch und glaubt, das wäre Leistung. Und es hat ja gar nichts mit Leistung zu tun. Leistung wäre ja dafür zu sorgen, dass Apotheke fitter wird, also im pharmazeutischen Sinne, ne, Kammern müssen sich jetzt hier nicht um den Wettbewerb und so kümmern, höchstens dann, wenn andere versuchen, Apotheke zu sein, um dort mit dem den Gesetzgeber darauf hinzuweisen, Achtung, hier behauptet jemand, der Apotheke zu sein, der es gar nicht ist und das gefährdet Arzneimittelversorgung. Alles gut und schön. Aber dann gibt es ja auch noch diese Verbände, du hast es eben angedeutet. So. Und zum Beispiel in NRW gibt es auch, jetzt könnte man ja sagen, okay, für ganz NRW gibt es einen Wirtschaftsverband, gibt es natürlich auch zwei. Da gibt es natürlich auch noch Nordrhein und Westfalen-Lippe und dann gibt es auch noch Apothekervereine in Städten zum Teil und. Ja, und da gibt es das Ganze ja nochmal spiegelbildlich für den wirtschaftlichen Rahmen. Auch dort sehen wir ja, dass ja die stark gesunkene Zahl der Apotheken und stark sinkende Zahl der Apotheken ja mitnichten dazu führt, dass es dort einen Umschwung gibt, dass man dort sagt, okay, wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln, wir müssen unsere Mitglieder entlasten an der richtigen Stelle, auch damit wir beweglich bleiben. Ja, das ist ja auch so ein Thema, die werden ja zum Teil auch weit noch größer und damit ja nicht beweglicher.
Ja, ist so. Also in der Wirtschaft gilt doch auch irgendwie so dieser Leitspruch, wenn du zu viel Eigenkapital hast, dann bist du innovationsfeindlich oder nicht innovativ und irgendwie ist das diese Denke, die man hier auch...
Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Also würden wir denn denken, dass die Apothekerkammern, so wie wir sie jetzt kennen, es gibt ja den oder die neue Leute, die auch versuchen frischen Wind, aber glauben wir denn, dass das System, so wie wir es sehen, ist das innovativ so?
Nee, ne?
Nö, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie innovativ sind. Ich glaube, die sind sogar weit entfernt von innovativ. Ja, also wir reiten seit mehreren Jahren mittlerweile die pharmazeutischen Dienstleistungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier neue übergeordnete Versorgungskonzepte gegeben wird, mit denen man ins Ministerium gewandert wäre. Insbesondere jetzt in dieser Zeit und gesagt hat, das ist das, was Pharmazie kann, Arzneimittelversorgung plus. Ja, die werden jetzt immer behaupten, ja, haben wir ja. Da gab es ja das Programm Atina. Dort und ich weiß, wie die alle heißen, Gedisa, die vielleicht nicht, oder Voxa auch nicht. Ja, die kosten alle Geld.
Ja, das ist ja immer noch mein Lieblingsbeispiel, die Avoxa mit 50 Millionen auf der hohen Kante. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum ein Unternehmen...
Zwangsbewirtschaftet. Also das muss man ja auch mal sagen, das ist ja ähnlich wie bei Kammerbeiträgen, wo man einfach sagt, so, du kriegst ja zum Beispiel eine Zeitschrift, die musst du, egal was drinsteht, die werden immer behaupten, sind die Nummer 1 in irgendwas. Aber egal, was drinsteht, die musst du halt kriegen. So, die Kammer sagt, ich bin die Nummer 1 Standesvertretung, der Verband sagt, ich bin die Nummer 1, die Avoxa sagt, wir sind die Nummer 1. Am Ende hat es aber keiner von denen, die es bezahlen müssen, entschieden. Keiner. Ja? Und ich habe so schöne Beispiele dafür, wo sie dann nicht erfolgreich sind. Nehmen wir mal, es gab diese neue Apotheken-Illustrierte. Ja, das war ja ein Produkt, das mussten die Apotheken bezahlen. Ja? Und da hat man dann festgestellt, verdammt, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Das haben sie dann noch irgendwann umbenannt. Ja, aber das war immer schwindsüchtig. Warum? Weil klar war, das war nicht gut. Also das, was sie an freien Angeboten immer, an wirklich freien Angeboten hatten, ja, vollkommen unabhängig davon, ob du das brauchst, weil du Fortbildungspunkte sammeln musst oder nicht, hat nicht funktioniert. Auch wenn dann die Kammerverbände, die Vereinsfürsten oder was auch immer, das vielleicht auch mal ein bisschen preiswerter gekriegt haben oder ihren Vorstandsmitgliedern gesagt haben, wir müssen jetzt aber die NAI abonnieren, sonst stirbt die und das ist ganz schlecht für die Abda, den Haushalt oder was auch immer. Am Ende, also ich behaupte, alles das, was mit Freiheit zu tun hat, da gibt es ein großes, womöglich strukturelles Versagen. So, und deswegen bleibt man beim Zwang.
Ja, MGDA wäre übrigens noch so ein Beispiel für so eine freie Dienstleistung, die dann irgendwann weg war.
Ja, ja, natürlich. Ja, und da, wo sie im Markt unterwegs sein müssen und wo sie nicht über Zwang regieren und Druckmittel und wo sie nicht anderen Unternehmen, die an der Zitze des Systems hängen, Druck ausüben, sagen, wenn du nicht bei der Messe dabei bist, dann tauschen wir dich aus. Oder macht der Apothekeraufsichtsrat dir Probleme oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist das, wo wir spüren können, es ist Zeit, dass diese Kammern unter die Lupe genommen werden. Es ist Zeit, dass die Leistung des kompletten Berufsstands dieser Systeme bis hin zu den Versorgungswerken, natürlich muss man die kontrollieren.
Naja. Also Versorgungswerke ist auch noch so ein Beispiel, ne? die dann sich weigern, Geschäftsberichte rauszugeben und die das sich nicht so sehr auf die Finger gucken lassen wollen.
Ich finde, die Kammer, ich will es sehr deutlich machen, also die Kammern erinnern mich an diese Schutzgelderpresser irgendwie so ein bisschen. Ja, ich will auch erklären, warum. Ja, das ist natürlich böse und da ist nichts Mafiöses oder sonst irgendwie. Um Gottes Willen, da schiebt sich doch keiner dem anderen irgendwas zu und erwartet was oder macht sie abhängig. Es passiert da nicht. Aber was da passiert, was zumindest vergleichbar ist mit dieser Schutzgeldsituation ist, dass die Apotheke, dass die Kammer sagt, pass mal auf, du musst mich bezahlen. Und dafür passe ich auf dich auf und kämpfe zum Beispiel gegen den Versandhandel aus Holland. Ja, ob erfolgreich oder nicht dahingestellt, aber ich kämpfe dagegen. Ja, ich halte dich sauber von DM und Versendern sonst irgendwie. Und das ist, eigentlich funktioniert das so wie bei Schutzgeld. Ich passe auf dich auf. Ja, dafür gibst du mir Geld. So. Und was wir jetzt erleben und immer mal erlebt haben, aber wo jetzt auch die Zeiten dazu angebrochen sind, moderne Zeiten, heißt, dass sich Apothekerinnen und Apotheker davon befreien wollen. Und die Frage ist, was könnte die Kammer jetzt tun? Und ich glaube, sie müsste diesem vollkommen zu Recht vorgetragenen Ansinnen Tribut zollen und sagen, ja, ihr habt recht. Wo ist denn das Problem, jetzt zu sagen, pass mal auf, Leute, ihr habt recht, wir passen die Beiträge an und dann, wenn wir mal eine Spitze haben, dann müssen wir sie auch erhöhen, ja, wenn wir eine gute Begründung haben und ansonsten, das hat haben die Richterinnen und Richter ja auch gesagt, ansonsten muss man das Geld halt wieder ausschütten und seine Beiträge anpassen. Dann würden sie den richtigen Weg beschreiten, dann wären sie nämlich im echten Dialog mit ihren Mitgliedern. Was machen sie? Sie nehmen Geld ihrer Mitglieder in die Hand, um sich dagegen zu verteidigen und zu sagen, diese moderne Form der kammerlichen Schutzgelderpressung ist legitim und ich mache das so weiter. Und ihr könnt mich mal, ihr Mitglieder.
Das ist das eine. Und das andere ist, die Rücklagen werden gerade umgewidmet, um jetzt das Haus zum Beispiel zu sanieren. Das hatten wir, glaube ich, schon im früheren Podcast schon mal, ne? Dieses sich selbst erhaltende System und dieses sich selbst...
Überall schafft man sich Häuser an, um sie zu sanieren. Man schafft die Häuser an mit den Mitteln der eigentlichen Eigentümer, nämlich der Apothekerin, Apotheker, egal ob angestellt oder im Besitz und betreibend einer Apotheke. Egal, ob es ein Verlagshaus ist, ein ehemaliges, in Eschborn, ein früheres Abda-Haus, ja, wo man sich auch fragt, nichts gegen Eschborn, aber wo ist Eschborn, ist das jetzt wirklich noch zeitgemäß, ob es das ZL ist, Kammergebäude, ja, dann stecke ich wieder Geld in die Noventi oder sonst irgendwie oder gebe da ein Backup, ja, und, Gedisa. Ja, ich meine, da senkt ein Verband, ich glaube, was, die Hessen haben jetzt gesagt, wir erlassen unseren Mitgliedern einen Monatsbeitrag, weil ihnen das peinlich ist mit der Gedisa. Ja, dass sie da wieder nachschießen müssen und keiner weiß, wie tief ist dieses schwarze Loch eigentlich und wie lange wird da das Geld reingeworfen in Zeiten, wo immer noch massenhaft Apotheken schließen.
Ich habe noch ein schönes Beispiel, übrigens die Avaxa, wir hatten es ja gerade schon gesagt, 50 Millionen auf der hohen Kante, jetzt gibt es ja schon wieder Zinsen mittlerweile am Kapitalmarkt, aber die Zinsen werden auch nicht ausgeschüttet oder irgendwas, sondern die werden leider benötigt für Gehaltserhöhungen.
Ja, das war der Podcast nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma, Apotheke. Wir freuen uns auf eure Einschätzungen, Kommentare und vieles mehr und Post an post@nurmalsozumwissen.de. Viele Grüße, ciao, bye bye.